Herzlich willkommen zum Podcast auf einen Kaffee mit Jana, deine kleine Auszeit im Alltag. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast auf einen Kaffee mit Jana, Ausland, Rückkehr und dazwischen. Ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschalten hast, um mit mir ein bisschen über dieses Thema zu plaudern, über das Thema Weggehen, Zurückkommen und vor allen Dingen über Übergänge. Übergänge haben wir ja doch sehr häufig in unserem Leben und ich glaube, es ist wichtig, da mal so ein bisschen Luft ranzulassen. Allerdings geht es jetzt hier um die Übergänge zwischen ja Ende und Anfang, zwischen Ausland und Heimkehr und dabei spielt gar keine Rolle, wie lange man weg gewesen ist, wie lange man woanders gewesen ist. Zurück in die alten Strukturen zu kommen, ist und bleibt einfach eine Herausforderung. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ja auch ich damals dachte, nachdem wir nach 7 Jahren China wieder da gewesen sind, dass man einfach sich in die Strukturen wieder reinfallen lässt, dass man dann einfach wieder funktioniert, weil man ja weiß, wie der Hase läuft. Und dann hat man gemerkt, oder ich habe gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, wieder in diese Strukturen zurückzugehen, weil man eben im Ausland andere Erfahrungen gemacht hat, weil man andere Dinge gesehen und erlebt hat, manche Strukturen hinterfragt hat, neue Strukturen für sich entwickelt hat. Und dann ist natürlich die große Frage, will ich eigentlich da wirklich wieder reinpassen? Und in der heutigen Folge möchte ich über die Kurven sprechen. Und zwar über die Kurven, die passieren oder die stattfinden, wenn man ins Ausland geht und wenn man wieder zurückkommt. Und darüber, was ein Kulturschock ist und dass man den eben auch zurückhaben kann und was die Herausforderungen dadurch eben auch im Alltag sind. Wie wir wissen, verläuft vieles in Phasen im Leben. Also unser Leben ist ja nicht statisch, unser Leben ist ja nicht ja einfach so ein Ist-Zustand, sondern es ist ja beweglich und es gibt Höhen und Tiefen und wir wissen ja auch mittlerweile, dass das Leben eben nicht in den Extremen stattfindet, sondern eben in der Mitte, beziehungsweise wenn das Pendel ausschlägt, einmal in die eine und einmal in die andere Richtung. Und deswegen kann man das plakativ einfach sagen, dass das Leben in Phasen stattfindet. Ich mag dieses Bild, weil es mir einfach hilft, durch Phasen gut durchzukommen, die herausfordernd sind und die anstrengend sind. Und gleichzeitig aber mich auch daran erinnert, in den guten Phasen das halt auszukosten bis zum letzten Moment dieser guten Phase, weil das für mich dann wie so eine Art Schatztruhe ist, wie etwas wertvoll, wie ein Juwel, den man dann einfach nochmal nimmt, wenn man eine weniger gute Phase hat. Also es ist wie so vorbunkern, sichern in die Schatztruhe, aus der man dann so schöpfen kann in Phasen, wo es eben nicht so goldig ist. Und wenn man sich dieses Bild dieser Phasen nimmt und das wie so eine Sinuskurve sich vorstellt, ich war in Mathe jetzt nicht sehr gut, aber Sinuskurve konnte ich mir merken, so dieses Hoch und wieder runter, dann hat man so eine Art wellenartige Darstellung und so ist eben auch, ja, das Leben, wenn man ins Ausland geht und auch wenn man wieder zurückgeht, diese sogenannte Expat-Kurve, auf die ich hier zu sprechen komme, findet da einfach statt. Das heißt, die Expat-Kurve beschreibt eben einen typisch emotionalen Anpassungsprozess von im Ausland lebenden Menschen, von sogenannten Expats. Also ich benutze das Wort Expats, ist eine spezielle Bezeichnung für Menschen, die beruflich entsendet worden sind und eben nicht als Auswanderer gelten, weil sie eben aufgrund des Jobs meistens einen festgelegten Zeitraum haben, in dem sie im Ausland leben und eben für so eine deutsche Firma oder eine andere Firma, gibt ja Expats aus allen verschiedenen Ländern, dort eben die Arbeit verrichtet, aber der Mittelpunkt ist, also der Meldepunkt ist eben noch das Herkunftsland. Wohingegen, wenn man von Auswanderern spricht, die ja wirklich sich abmelden und dann wirklich konkret im Ausland leben und sich dort implementieren, also einleben müssen. Auf jeden Fall zurück zur Expertkurve, die kann jeden treffen, der ins Ausland geht, egal ob jetzt entsendet oder eben nicht entsendet, dass es eben diesen Anpassungsprozess gibt. Und man sagt in der Theorie, dass diese Phase in 4 bis 6 Phasen sozusagen abläuft. Also dass es über diese anfängliche Euphorie, über den Kulturschock bisschen zur Integration geht. Und das möchte ich kurz anreißen hier, weil ich das wichtig finde, um nochmal deutlich zu machen, dass nur weil man in ein Flugzeug steigt und irgendwo wieder aussteigt, man nicht automatisch innerhalb von kürzester Zeit alles super toll findet. Und gleichzeitig möchte ich mit dieser Kurve auch nochmal zeigen, anhand von meinen Erfahrungen, dass diese Kurve wirklich eine Theorie ist, was nicht heißt, dass jeder wirklich alle Phasen durchlaufen muss oder durchläuft oder so. Das ist auch nochmal wichtig. Es ist eine Orientierung und ich finde Orientierung in solchen Prozessen immer super entspannend. Also mir helfen theoretische Bilder, mir helfen Modelle, einfach um durch bestimmte Phasen so durchzugehen. Und bei der Expert-Kurve geht es eben darum, dass man sagt, sobald es eben losgeht, startet schon diese Honeymoon-Phase, die dann eben, wenn man in dem neuen Land drin ist, wahrlich explodieren kann. Man ist euphorisch, man ist neugierig, man ist total begeistert auf das neue Land. Man will alles erfahren, man will alles erleben. Es riecht so nach Abenteuer, nach Abenteuer einfach. Und man ist so offen und begegnet allem offen und neugierig und ist da auch in dieser Verliebtheitsphase, die wir vielleicht auch aus Verliebtheitsphasen kennen, in dieser Honeymoon-Phase. Und da sagt man, dass das so, 4 bis 6 Wochen dauert. Und dann kommt, weil man dann so über diese erste Euphorie hinweg ist, sozusagen die zweite Phase in dieser Expert-Kurve, und zwar der Kulturschock und gleichzeitig auch die Krise. Was ist denn das jetzt eigentlich, der Kulturschock? Weil den Kulturschock können wir eben auch haben, wenn wir wieder zurückkommen. Also der Kulturschock ist ein Begriff, der eine emotionale und psychologische Reaktion beschreibt, die viele Menschen eben erleben, wenn sie in fremden Kulturen leben. Das heißt, es handelt sich eben um dieses Phänomen, die Unterschiede in Sprache und Bräuche oder Verhalten zu sehen, zu erleben, zu erfahren. Man sieht einfach, dass die eigenen Werte vielleicht gerade hier so nicht richtig passen, dass die Vorstellung von dem Land so nicht passt. Man ist einfach, geschockt. Das klingt jetzt so negativ. Ich würde sagen, man ist überfordert mit dem Neuen, was plötzlich da ist. Was in der Anfangsphase eben total spannend und herausfordernd und schön und neugierig ist, kann dann im Alltag eben zu Hürden führen. Also das heißt, dass im Alltag eben diese kulturellen Unterschiede total sichtbar werden. Und das kann dann eben dazu führen, dass man verwirrt ist und sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Dass man plötzlich auch desorientiert ist im Sinne von, war das die richtige Entscheidung? Und dass dann vielleicht diese anfängliche Euphorie an Energie nachlässt, weil man sich da eben durchwurschteln muss. Und es ist bei uns so gewesen, dass diese Honeymoon-Phase ganz lange angehalten hat. Also ich habe das Gefühl teilweise gehabt, ich bin da nie so wirklich rausgekommen, weil die Begeisterung für das Land bis zum Schluss geblieben ist, die Neugier und immer wieder dieses Wundern, dass ich jetzt mit dem E-Bike-Roller von A nach B fahre, dass ich da zu einem chinesischen Zahnarzt gehe, dass ich mich mühelos da durch den Verkehr schlängeln kann. Also es war von Anfang bis zum letzten Tag wirklich das Staunen bei mir vorhanden und diese Freude darüber, dass ich dieses Abenteuer erleben darf. Und gleichzeitig gab es aber diese Herausforderungen, die ich einfach nicht verstanden habe. Also sei es bei behördlichen Sachen, die ich nicht verstanden habe, sei es, wie bestimmte Dinge gelöst werden. Also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, wenn auf der Straße ein großes Schlagloch ist, dann wird das eben nicht wirklich so abgesperrt. Da wird dann erstmal nur so ein Brett drüber gelegt und dann fahren die Autos drüber und dann stehen dann 5 Bauarbeiter und überlegen, was ist der nächste Schritt, wo man sich denkt, also irgendwie ist man dann einfach verwundert, wie das so ist. Und das zieht sich dann in vielen Bereichen so durch. Und das hatte ich auch. Ich würde behaupten, dass aber diese Euphorie und immer noch dieses Wundern bis zum Schluss, dass ich halt einfach da bin und dieses Leben leben darf, mir da gut durchgeholfen hat, mit diesen Dingen, die ich nicht verstanden habe oder die für mich nicht logisch waren, einfach so gut durchzukommen. Es ist so, dass, wenn wir von dieser Expert-Kurve ausgehen, die dritte Phase eben diese Anpassung ist. Das heißt, dass dann eben erste Bewältigungsstrategien oft entwickelt worden sind oder sich gerade entwickeln. Man merkt, dass Alltagsabläufe gut funktionieren und gleichzeitig fehlt aber noch das Verständnis dafür, wie das da so ist. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, gerade in den ersten Monaten, vielleicht sogar im ersten Jahr, war das so, dass ich da schon auch sehr dankbar für war, dass wir in einer internationalen Community gewohnt haben, weil das war so ein bisschen Pause von China. Also wenn uns das alles zu viel geworden ist mit der Lautstärke, mit den verschiedenen Gerüchen, weil eben auch viel an der Straße gekocht und verkauft wird und so, da war das immer ganz gut, wenn wir dann in unseren Compound, in unsere Burg gegangen sind und da so ein bisschen durchatmen konnten und dort mit Menschen eben aus Europa oft verbunden gewesen sind. Das heißt, wir hatten so die gleiche Einstellung, wir hatten ja eine gleiche Vorstellung von bestimmten Dingen und das machte das dann natürlich im Alltag ein bisschen einfacher. Und das war dann so unser Pauseknopf, den wir dann immer mal so zwischendurch gedrückt haben, um einfach so durchzuatmen. Und ich hatte oder habe Bekannte und Freunde, die eben auch regelmäßig die Urlaube genutzt haben, um eben raus aus China zu fliegen, um einmal durchzuatmen, weil so viele Menschen auf einen Haufen einfach auch wahnsinnig anstrengend sein kann. Und man merkt einfach diese Millionen Menschen, die da leben. Wir haben in Suzhou jetzt so um die 14 Millionen Menschen gehabt und waren eigentlich nur ein kleines Dorf. Doch beim Einkaufen hat man es gemerkt, im Verkehr hat man es gemerkt, am Wochenende, wenn man unterwegs gewesen ist. Diese vielen Menschen einfach um einen drumherum. Und das war manchmal schon sehr anstrengend. Und dann hat man sich gefreut, wenn man entweder in seine eigene Burg konnte, so wie wir es gemacht haben, oder Urlaube genutzt hat, um einfach auch mal was, ja, nicht was anderes zu sehen, aber um durchzuatmen, um sich so ein bisschen wieder mit Kraft aufzufüllen, um dann wieder zurückzugehen und dort wieder das Abenteuer Ausland zu erleben. Es kann aber auch passieren, dass man eben durch diese ersten drei Phasen nicht so gut kommt und dass das dann in einer Isolation endet mit Gefühlen, die Depressionen ähnlich ist. Das heißt, dass man da dann eben den Tiefpunkt der Kurve so sieht, wenn man sich so eine Sinuskurve vorstellt, ne, dass es dann erst so hoch geht und dann eben so dieser tiefe Fall. Das heißt, dass dann Heimweh kommt, Selbstzweifel und auch die Frustration über die kulturellen Differenzen. Und das war in China eben am Anfang auch so, gerade was das Einkaufen angegangen ist, im Sinne von, es gab wenig westliche Produkte, gerade am Anfang, beziehungsweise sie waren wahnsinnig teuer, also die Ernährung da auch umzustellen. Man glaubt immer so aus der Ferne, das ist ganz easy peasy, weil man ja hier auch gern chinesisch oder indisch oder was auch immer essen geht, aber wenn man das jeden Tag hat, ist das auch nochmal was anderes. Und sich dann da wirklich drauf einzulassen und zu sagen, nee, ich passe mich an, ich koche jetzt anders oder, also bei uns war es eben auch so, dass man mit den Produkten vor Ort gekocht hat, dass wir viel frisch gekocht haben, was wir eben hier in Deutschland nicht gemacht haben. Hier in Deutschland war eben wirklich viel dieses Brotessen, das ist da wahnsinnig teuer. Gerade am Anfang, wo wir da waren, war das auch noch gar nicht so in dem Umfang zugänglich. Das wurde mit der Zeit immer, immer besser und man hatte bis zum Schluss, konnte man wirklich auf alles zugreifen, Brot und alle Aufstriche, was man hier aus Deutschland auch kennt, hat dann einfach das Dreifache gekostet, weil es eben Exportprodukte sind. Wir haben uns das eben angewöhnt, dass wir viel regional gekocht haben, dass wir wirklich unsere Ernährung umgestellt haben, dass wir frühs eben auch warm gegessen haben. Also zum Beispiel dieses Porridge, was die Chinesen auch so essen. Das bedarf aber wirklich einer Offenheit und das bedarf eben auch der Erkenntnis, dass man in gewissen Dingen auch Abstriche machen muss, die eben den Alltag vielleicht auch verkomplizieren, weil man jetzt plötzlich andere Lebensmittel zur Verfügung hat und sich dann eben auch anpassen darf. Das ist schon sehr herausfordernd, muss ich sagen, weil gerade was das Thema Essen angeht, das ja wirklich einen Großteil ausmacht, was auch mit Routinen zu tun hat, was mit Gewohnheit zu tun hat, was mit Gemütlichkeit zu tun hat. Ich finde, alles rund ums Essen ist auch so was, was die Familie zusammenhält. Und auch wenn man die ersten 4, 5, 6 Wochen ständig essen gewesen ist oder sich daran erfreut hat, dieses andere einfach auszuprobieren, heißt es nicht, dass es dann wirklich auch alltagstauglich ist. Und da einen Mittelweg zu finden, wie kann ich das kombinieren, bedarf eben einer gewissen Offenheit für Veränderungen. Die Offenheit eben auch, da mal was anderes auszuprobieren und eben nicht nur zu schimpfen, dass irgendwelche Dinge fehlen oder teuer sind, sondern zu sagen, nee, das ist jetzt gerade da und da mache ich eben mit. Weil im Außenleben heißt nicht, dass ich denn da trotzdem all die Produkte habe, die ich hier eben auch kenne. Wenn ich dann noch dran denke, am Anfang sind wir, wenn wir nach Deutschland geflogen sind, haben wir sogar ganz viel DM-Produkte, Drogerieprodukte mitgenommen, weil wir gedacht haben, dass das, was wir da kriegen, eben, weiß ich nicht, nicht gut ist. Am Ende haben wir das natürlich nicht mehr gemacht, weil man probiert sich durch und findet dann eine passende Zahnpasta oder passende Pflegeprodukte. Obwohl, muss ich sagen, bis zum Schluss hatten wir da immer doch die deutschen Cremes. Aber der Rest, Duschbad und Haarwäsche und was man alles so braucht. Ich meine, die haben es ja auch. Und warum soll das für uns dann eben nicht gut sein? Aber so ist man eben auch so sehr an die eigenen Sachen gewöhnt, dass man das dann wirklich ja, lernen darf, sich da aufzumachen und nicht zu verlangen, dass, wenn man im Ausland ist, die eigenen Produkte immer griffbereit hat. Und wenn man da diesen Punkt eben hat, dass das vielleicht auch alles super anstrengend ist, dann kann eben diese Isolation, diese depressiven Phasen, diese Traurigkeit wirklich kommen. Und es ist nachgewiesen, dass in diesen Phasen der Alkoholkonsum steigt, dass gerade Begleitpersonen, weil sie eben keine Aufgabe haben, also am Anfang vielleicht noch nicht, ne? Also keine sinnhafte Aufgabe, weil sie ihren Job vielleicht aufgegeben haben oder angestelltes Verhältnis ruht jetzt oder sie finden keinen Anschluss an die Community, dass da eben das Risiko sehr hoch ist, alkoholabhängig zu werden, kaufsüchtig zu werden, um sich einfach auch damit zu betäuben und auch die Zeit rumzukriegen. Also das sind auch so Themen, über die nicht so oft gesprochen wird, aber das Risiko dahingehend ist eben erhöht, wenn man im Ausland lebt, und man muss sich darüber auch bewusst sein, dass das teilweise Strategien sind, die angewandt werden, die natürlich nicht schön sind, weil wenn man so ein Abenteuer macht, will man ja natürlich auf allen Ebenen, dass es gut läuft. Das ist aber der Punkt, wo es eben weniger gut läuft. Und wenn man sich dann vielleicht niemandem anvertrauen kann oder offen genug ist zu sagen, ich brauche jetzt doch jemanden an meiner Seite, mit dem ich mal drüber quatschen kann, dann kann das unschön enden. Und diese Geschichten kenne ich auch, wo das dann wirklich unschön endet, wo dann eben auch die Beziehung holprig wird, weil der Mann kommt nach Hause oder die Person, die entsendet ist, kann ja auch die Frau sein, erzählt ganz aufgeregt von dem Tag und was erlebt wurde und wie viel Wertschätzung man erfahren hat. Und man selber ist halt den ganzen Tag daheim und hat das eben nicht und kann das eben nicht teilen. Und das Risiko dahingehend dann eben, dass das in der Beziehung kriselt, dass man dann miteinander nicht mehr gut kann, weil dann die eine oder der eine eifersüchtig auf den anderen ist, für jenes Verständnis für die jeweilige Situation herrscht, kann dazu führen, dass die Beziehung einfach gefährdet ist. Und auch die Geschichten kenne ich, die dann eben freudig ins Ausland gestartet sind und mit einer Scheidung zurückgekommen sind. Das sind Dinge, die passieren, und damit muss man sich im Vorfeld auseinandersetzen und sich immer wieder abgleichen, wo stehen wir als Ehepaar. Also wir haben als Ehepaar sehr viel geredet, gerade was dann auch die Pandemie angegangen ist, haben wir wirklich immer wieder reflektiert, wie geht's uns, wie geht's jedem Einzelnen in der Familie, können wir die Situation noch so tragen, um dem vorzubeugen. Bei uns ist es gut ausgegangen, wir sind immer noch happy zusammen. Ich glaube, das liegt wirklich daran, weil wir da wirklich offen waren und immer die Themen auch angesprochen haben, die gezwickt haben und uns gegenseitig wirklich versucht haben, da abzuholen, wo wir wirklich stehen. Ich finde, Kommunikation ist das A und O, wenn man so ein Abenteuer macht. Es läuft nicht einfach so weiter und man kann gewisse Dinge einfach nicht zwischen Tür und Angel besprechen. Das funktioniert einfach nicht. Man darf da wirklich über den Schatten springen und noch mal mehr kommunizieren, als wenn man das vielleicht getan hätte, wenn man nicht gegangen wäre. Das geht schon schnell unter im Alltag, weil man dann keine Zeit dafür hat und weil es gerade nicht so wichtig ist. Und irgendwie kriegen wir das schon hin. Aber alles, was nicht ausgesprochen ist, frisst sich einfach in den Körper rein. Und dann explodiert man irgendwann oder entwickelt Verhaltensweisen, die eben nicht gut sind für einen selber und für die Beziehung. Deswegen kann ich auch nur jedem ans Herz legen, wirklich offen miteinander da zu sein und miteinander offen darüber zu reden, was einen bewegt und wo die Fallstricke sind. Und gerade wenn man in so ein Loch fällt, dann eben nochmal mehr darüber zu reden, damit der andere eben auch weiß, was los ist und warum dem Partner das so geht und dass man dadurch eben ja Gemeinsamkeiten entwickelt oder gemeinsame Wege findet oder Lösungen angeht, um das Thema eben nach vorne zu bringen. Mann, ist auch so eine blöde Einleitung. Also nach dieser Phase, wenn man die gut überstanden hat, so heißt es in diesem Modell, kommt dann eben die Reintegration, das heißt, neue Verhaltensweisen werden akzeptiert und das Land, das Leben im neuen Land wird entspannter, wenn man zum Beispiel mit der Sprache gut kann, wenn man, was ich vorhin gesagt habe, eben mit der Ernährung, mit den Lebensmitteln sich neu eingefuchst hat und neue Ideen entwickelt hat. Und ich finde, man kann das nicht so an einem Zeitpunkt festmachen. Bei manchen dauert das 6 Monate, bei anderen dauert das ein Jahr. Ich würde sagen, bei uns war der erste Punkt, wo sich das alles so entspannt hat. Wir sind im Sommer gegangen und wir waren dann an Weihnachten nicht zurück im Heimatland. Es war so eine bewusste, getroffene Entscheidung, weil wir einfach gesagt haben, jetzt sind gerade alle fein damit, dass wir weg sind. Auch wir sind fein damit, dass wir weg sind. Wenn wir jetzt gerade Weihnachten, hochemotionale Zeit, zurückkommen, dann ja, können da wieder Heimweh aufkreuzen oder auftauchen oder wieder vermissen, im Raum stehen, beziehungsweise man gewöhnt sich dann wieder an das, was in Deutschland ist, und fängt dann wieder bei Null so an. Also das waren so die Gedanken, die wir so hatten. Deswegen sind wir damals Weihnachten eben in Urlaub geflogen. Wir wollten schon immer nach Australien. Wir haben damals das genutzt und sind dann nach Australien geflogen. Und es war für alle der richtige, ja, Moment einfach, um richtig gut durchzuatmen. Die Kinder haben erst einmal festgestellt, warum sie Englisch sprechen. Sie konnten sich ja in dem Land plötzlich mit allen Leuten unterhalten. Das war für die Kinder so der Aha-Moment, wo sie wirklich gesagt haben, krass, dafür lohnt sich das alles so zu investieren, diese Sprache, weil gerade am Anfang mit der Schule plötzlich war alles auf Englisch. Das war schon mehr wie herausfordernd und ich bin mega stolz auf die Kids, dass sie das so gut gemeistert haben. Dann natürlich die Erfahrung zu machen, es nützt einem auch, weil im Alltag war es nicht nur für die Schule, war natürlich umso schöner. Also wir haben uns alle wahnsinnig entspannt, wir konnten alle durchatmen und Australien ist bis heute unser Herzensland geworden, weil das wirklich der Ort war, wo wir durchatmen konnten, wo wir Strand hatten, wo wir das Flair hatten. Also wirklich Australien, müsste ich noch eine Folge extra drüber machen, ist wirklich das Land unserer wahr gewordenen Träume. Und da hat sich das erste Mal nach den ersten 6-5 Monaten wahrlich entspannt. Und danach war man wirklich so mit frischer Energie, konnte man wieder zurück in den Alltag gehen. Und das ist dann auch die letzte Phase, also die volle Akzeptanz der neuen Kultur plus Selbstvertrauen und das Zugehörigkeitsgefühl entsteht. Obwohl ich sagen würde, dass das Zugehörigkeitsgefühl zu China nur bedingt ist. Wir sind optisch Ausländer. Das wird einem auch immer wieder gespiegelt, indem die Leute neugierig sind, indem sie heimlich Fotos machen, indem sie dich heimlich filmen, indem sie kommen und mit dir versuchen, Englisch zu sprechen, indem sie eben, das hatten wir auch gemacht in der Pandemie, die Erfahrung, einfach den Raum verlassen, wenn sie dich sehen. Also so ein richtiges Zugehörigkeitsgefühl zu 100% entsteht da nicht. Man hat auch diese sprachliche Barriere. Wir konnten zu dem Zeitpunkt nur ganz bisschen Chinesisch. Ich bis zum Schluss wirklich nur gebrochen. Also es ist minimal, was ich spreche. Und da kann man nicht von Zugehörigkeit sprechen, wenn da die Kommunikation nicht so stattfindet. Und gleichzeitig haben wir uns aber zugehörig gefühlt, weil wir uns einfach so wohl gefühlt haben, weil wir eine gute Erfahrung gemacht haben, weil wir total viel gesehen und erlebt haben. Und ich würde sagen, dass bei uns diese Kurve von Honeymoon über Krise, die parallel lief, dann gleich in die Reintegration und in die Autonomie, in die Integration geendet ist. Also wirklich innerhalb von einem Jahr. Und es stand auch schnell fest, dass, wenn wir die Möglichkeit haben, länger bleiben zu dürfen, auch länger bleiben, dass es dann am Ende 7 Jahre wären. Hatte jetzt keiner von uns auf dem Schirm, aber umso glücklicher und dankbarer waren wir einfach, dass wir diese Möglichkeit hatten. Und ich finde diese Phasen gerade im ersten Jahr sehr spannend und interessant und gut zu wissen, eben auch aus dem Hintergrund, so lange darf es auch dauern, bis man ankommt. Nur weil man plötzlich da ist, heißt es nicht, dass Schning alles super ist, sondern es bedarf einer Übergangszeit, einer Übergangsphase, dieser sogenannten Blaupause, von der ich immer spreche, dieses Dazwischen, dieses, ich bin zwar weg und schon da, aber noch nicht richtig angekommen. Und diese Phasen zeigen eben auch, man darf wirklich dieses Jahr sich auch nehmen. Das sagt man ja auch zum Beispiel im Trauerprozess, dass man ein Jahr für eine gewisse Veränderung braucht, weil man eben einmal alle Jahreszeiten, alle Feiertage, Geburtstage an diesem neuen Ort mit dieser neuen Situation erlebt haben darf oder auch muss, um dann sagen zu können, ja, okay, jetzt so habe ich alles einmal durch und dann ist man so drinne. Und ich kann für mich sagen, gerade bei der Rückkehr, was jetzt der zweite Part dieser Folge ist, habe ich das super stark gemerkt, wie wichtig dieses Jahr ist, wie wichtig dieses durch alle Zeiten durchgehen ist, weil ich erst nach einem Jahr wirklich auch aufgehört habe zu vergleichen. Also wenn man in diesem ersten Jahr ist, in diesem ersten Jahr der Veränderung, denn so dieses, weißt noch, letztes Jahr im Oktober haben wir das und das gemacht, weißt noch, Weihnachten, letztes Jahr haben wir so und so gemacht. Also man ist dabei, sich einzuleben und anzukommen und neue Erinnerungen zu schaffen und gleichzeitig ist der Kopf aber noch so im Abgleich, was war. Also man ist zwar schon hier und trotzdem noch ein bisschen in so einer Vergangenheit. So, dann kommen die ersten Geburtstage, weißt du noch, wie wir das letztes Jahr gefeiert haben. Also das ploppt dann alles so auf und das ist total normal und verständlich und das ist total wertfrei. Es zeigt einfach nur, dass dieses erste Jahr dafür da ist, um das Alte loszulassen und das Neue anzunehmen. Also wenn ich zum Beispiel meinen Geburtstag jetzt nehme, ich habe im April Geburtstag, dass ich meinen ersten Geburtstag jetzt in Deutschland, wir hatten Freunde da, wir hatten Familie da, das Haus war voll, der Tisch war voll, wir hatten tolles Wetter, wir haben miteinander zusammen gesessen, gegessen, getrunken, getanzt, gefeiert, so. Wirklich. Und das war total schön. Ich habe mir das auch so gewünscht, das hätte ich dir ja nicht eingeladen, logischerweise. Das Jahr davor habe ich mit Freunden, da waren wir toll frühstücken, danach waren wir bei einer Massage, hatte ich Geschenke gekriegt, also wirklich so chinesisches geschenkt, ne? So Massage und ein bisschen Spa und also es war ganz anders. Und da habe ich natürlich dran gedacht. Ich dachte, oh, das war so und jetzt ist es aber so. Und einfach dann zu akzeptieren, dass beides total schön ist und jedes seine Berechtigung hat und das Vergleichen gar nichts bringt und zu sehen, dass mein Geburtstag jetzt, wenn ich da bin, eben anders ist, aber deswegen nicht weniger schön gefeiert werden kann. Weißt du, worauf ich hinaus will? Oder mit Weihnachten genau das Gleiche. Man kann natürlich überlegen, was hat man das Jahr Weihnachten gemacht? Da war man weg, da war man in Urlaub, da hat man das und das erlebt und dieses Jahr ist man halt hier und es hat geschneit und ja, man hat mit der Familie gefeiert und dann gab es vielleicht Reibereien mit der Familie, weil jeder eine andere Erwartungshaltung hatte. Und trotzdem war es schön. Also es sind unterschiedliche Dinge an unterschiedlichen Orten und das muss man erfahren, das muss man erleben, um dann eben auch zu sagen, ja, okay, das ist es jetzt so. Und ich kann jetzt aber entscheiden, möchte ich das nächste Mal meinen Geburtstag genauso feiern oder möchte ich es dann vielleicht doch anders feiern? Eine Entscheidung, die man aber erst treffen kann, wenn man eine Erfahrung gemacht hat. Und das meine ich mit diesem ersten Jahr. Man muss da wirklich so durch alles durch, um sich da wirklich, ja, für sich selber zu erkennen, was kommt halt mit aus dem, was wie ich erlebt habe im Ausland, was darf bleiben, was geht weg, wie verändere ich das, wie kann ich das vielleicht auch anpassen, dass es hier in den Alltag reinpasst, so wie wir, als wir ins Ausland gegangen sind, uns eben auch versucht haben anzupassen an die Gegebenheiten, wie wir da überlegt haben, wie wir den Alltag gestalten. Und deswegen ist diese Kurve, die es eben gibt, wenn man ins Ausland geht, gibt es genauso eine Kurve, wie wenn man zurückgeht. Also, dass die Zeit des Ankommens, des sich integrieren in die neue Kultur wichtig und nötig ist, genauso beim Zurückkommen. Und das, so wie ich am Anfang gesagt habe, nur weil wir in unser Heimatland zurückkommen, die Strukturen kennen, die Sprache kennen, die behördlichen Sachen kennen, heißt das noch lange nicht, dass wir dann auch angekommen sind. Nur weil wir kopftechnisch das so wissen. Wir haben jetzt auch andere Erfahrungen gemacht und das zeigt sich dann vielleicht auch in unserem Verständnis für die behördlichen Dinge zum Beispiel oder für die Gelassenheit, die wir dann entwickeln oder es zeigt sich an so vielen verschiedenen Punkten und deswegen gibt es eben auch bei der Rückkehr so eine Re-Entry-Kurve, sagt man, also man geht davon aus, dass die Rückkehr nur in 4 Phasen verläuft. Ich nehme es jetzt einfach mal als Modell, dass wir einfach mal so ein Modell haben. Und dass da eben auch der eigene Kulturschock drinne ist. Also bei der Rückkehr sagt man, es gibt erst diese Begeisterung, obwohl ich sage, diese Begeisterung hängt davon ab, ob ich die Entscheidung zurückzugehen selber getroffen habe. Also ob das eine eigene ständige Entscheidung war oder ob mir die übergestülpt würde, weil das Unternehmen sagt, der Job ist zu Ende, du musst zurück, keine Chance. Oder abgebrochen wird, weil man vielleicht auch gar nicht mit dem Land zurande gekommen ist. Das kann ja alles passieren. So. Also ich finde, da muss man schon noch mal ein bisschen unterscheiden, weil ich glaube, dass das eine Wirkung darauf hat, wie euphorisch man so zurückkommt. Also wir hatten uns zum Beispiel gefreut, weil wir haben die Entscheidung ja eigenständig getroffen und konnten 4 Dinge im Vorfeld selber organisieren. Deswegen waren wir wirklich in dieser Honeymoon-Phase. Das heißt auch da, wie als wenn man ins Ausland geht, die ersten Wochen sind von Freude geprägt. Man ist begeistert, dass man die Familie wieder um sich hat, dass man die Freunde um sich hat, dass man kurze Wege jetzt hat. Ich meine, von China nach Deutschland sind halt 10.000 Kilometer. Es ist immer ein 12-Stunden-Flug. Teilweise habe ich jetzt ganz, 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 ganz liebe Menschen mit dem Auto 10 Minuten entfernt. Also das ist natürlich toll. Und das macht auch Spaß, dann wieder da zu sein und mit denen wieder in Kontakt zu kommen. Das eigene gewohnte Umfeld erscheint manchmal auch positiver, obwohl ich da manchmal auch überlege, ist es wirklich so? Manche Dinge sind gar nicht so positiver, habe ich festgestellt. Also man hat auch einen anderen Blickwinkel auf Deutschland. Und gleichzeitig dieses Positive, dass ich zum Beispiel in einen Supermarkt gehe und alle Produkte bekomme, die ich brauche. Ich muss nicht überall gucken, wie was, keine Preisvergleiche machen. Also das ist natürlich sowas, wo ich sage, ey, Wahnsinn, dass man eigentlich mit dem Auto von A nach B fahren kann. Auch Wahnsinn, dass man Freunde und Familie sehen kann. Doch, das ist schon so, dass man da die positiven Dinge sieht und dass auch erstmal so dieses, was vielleicht nicht so gut läuft, ein bisschen überlappt, würde ich jetzt so behaupten. Und man genießt natürlich auch die Dinge, die man im Ausland total vermisst hat. Also ich weiß noch, dass wir im ersten Sommer ganz viel Eis gegessen haben, weil das zum Beispiel in China, dieses normale Eis bei der Eisdiele, so, ne? Das gibt es ja da nicht so. Also es ist auch nochmal ganz spannend, dann so zu sehen, was man wirklich denn so vermisst. Und daran erfreut man sich einfach. Und auch da sagt man, diese Honeymoon-Phase kann zwischen 4 bis 6 Wochen dauern. Und dann kommt so diese Ernüchterung, der eigene Kulturschock, der Tiefpunkt. Und der, muss ich sagen, der war bei mir, Also bei uns hat, also bei mir selber hat die Honeymoon-Phase, ich würde sagen, bis Weihnachten so gedauert, weil wir wirklich aktiv waren, weil wir ganz viel gemacht haben, was ich vermisst habe. Wir waren auf Konzerte, wir waren Kunstkultur, wir haben Freunde gesehen, wir sind in Urlaub gefahren. Dann war Weihnachten mit den Weihnachtsmärkten. Also ich würde sagen, bis kurz nach Weihnachten, Januar rein, hat das schon bei mir angehalten und dann kam erst so der Tiefpunkt. Da kam dann erst so, der Gedanke, was alles eigentlich nicht so gut ist. Also der eigene Kulturschock heißt, dass man plötzlich mit der eigenen Kultur so nicht mehr klarkommt, der eigenen Struktur, der Alltag ist dann meist eingekehrt. Und dann merkt man auch erstmal, wie man sich verändert hat, während man eben nicht vor Ort gewesen ist und was sich hier weiterentwickelt hat, wie man sich selber weiterentwickelt hat. Man fängt an zu vergleichen und es entsteht so dieses Gefühl von Entfremdung, von diesem, ich gehöre hier vielleicht nicht her oder passe ich hier überhaupt noch rein. Das kann natürlich dann zu Frustration und Enttäuschung führen, gerade beruflich betrachtet. Kann das natürlich eine totale Herausforderung sein, je nachdem, ob man so wie ich wieder selbstständig ist und wieder von Null anfängt und das dann einfach in der Geschwindigkeit nicht läuft, wie man sich das vorgestellt hat oder ob man zurück ins Angestelltenverhältnis geht und feststellt, dass sich da die Mühlen weitergedreht haben oder auch nicht. Also auch da kann eine Ernüchterung auftreten und das Gefühl, man wird nicht verstanden, ist dann sehr präsent. Und so ging es mir auch, als ich muss sagen, meine Ernüchterung kam im Alltag schnell, weil ich festgestellt habe, dass man gerade mit Kindern hier doch sehr, sehr viel mit den Kindern unterwegs ist. Also meine Kinder waren in China wesentlich selbstständiger, haben vieles ganz alleine geregelt und das, obwohl sie wirklich 10, 11, 12 Jahre alt waren, allein mit der Metro gefahren, mit dem Taxi gefahren, weil man da einfach gar keine Angst hatte. Der Vorteil von so einem Staat, der regelmäßig Kameras überall aufstellt, dass da irgendwas passiert und dadurch hatte ich natürlich viel mehr Freiraum. Und hier habe ich festgestellt, wie viel man mit den Kindern mit dem Auto von A nach B und Busrouten raussuchen und der Alltag war da schon sehr strukturiert mit den Dingen, die eben für die Kinder wichtig waren, zum Sport fahren, zur Schule fahren, zu Freunden fahren, gerade wenn man ein bisschen abseits wohnt. Wir wohnen jetzt nicht direkt in Berlin, sondern im Vorort. Und das hat mich schon sehr genervt, muss ich sagen. Und eben auch so dieses, die Idee, wie man sein Leben gestaltet, hat im Ausland ja auch nochmal eine andere Form, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, weil man weniger Verpflichtungen hat im Alltag. Weil man vielleicht weniger, also man hat nicht nur weniger, sondern weniger Familienverpflichtungen im Sinne von Geburtstagen, Festivitäten, Ostern, Weihnachten. Keiner hat so den Anspruch, dass man da vor Ort ist, sondern man macht sich das einfach so, wie man das selber so möchte. Das ist natürlich eine tolle Freiheit, definitiv. Zu sehen, dass das jetzt hier in der Form 1:1 nicht funktioniert. Also man kann das natürlich 1:1 machen, darf sich dann aber auch nicht wundern, wenn dann Freunde und Familie irgendwann gar nicht mehr anrufen. Da muss man das mit sich selber so ausmachen. Für mich kam das eben nicht so in Frage, weil eben das ja auch ein Grund war zu sagen, wir kommen zurück. Aber gleichzeitig zu sehen, dass man dann eben auch Abstriche machen muss, weil gewisse Dinge einfach hier anders laufen, das hat schon echt geschmerzt, muss ich sagen. Also das war schon eine krasse Herausforderung zu sehen, dass ich das Leben, was ich eben in Suzhou hatte und mein Wunsch war so 80% kann ich hier integrieren, funktioniert nicht. Also es hat einfach aufgrund der Alltagsstrukturen und der Aufgaben nicht funktioniert, so wie man hier so sein Leben gestaltet. Das ging einfach, war einfach nicht möglich. Und dann eben auch, dass die meisten eben einfach eine ganz andere Tagesstruktur haben. Es ist eben hier viel, Montag bis Freitag wird gearbeitet und dann kann man sich am Wochenende treffen. In China war es eben so, dass wir eben auch viel unter der Woche mit Freunden gemacht haben und am Wochenende dann teilweise frei hatten, weil wir dann nur als Familie agiert haben. Da auch das ist hier anders und sich dann damit so anzufreunden beziehungsweise sich dann so zu integrieren, dass das ohne Herzschmerz funktioniert, das hat schon gedauert. Und mein Einbruch kam so nach 8 Monaten, muss ich sagen, da war die Phase, wo ich dachte, was mache ich hier? Warum bin ich eigentlich hier? Und ich will eigentlich nicht hier sein oder will ich doch hier sein? Also da habe ich wirklich, wirklich, also diese Ernüchterung, dieser Kulturschock, dieser eigenen Kultur gegenüber, der war krass da, warum die Behörden so langsam sind, warum man manchmal nicht mal mehr einen Rückruf kriegt, warum kann ich nicht via WhatsApp irgendwas regeln, warum muss ich immer anrufen, warum gibt es nicht mal E-Mail-Adressen, wo ich was hinschreiben kann? Also das sind so Kleinigkeiten, die mich wahnsinnig gemacht haben. Und die vierte Phase, also die Reintegration, die Wiedereingewöhnung, die kommt dann eben nach und nach, weil man eben diese Erfahrung aus dem Ausland dann ins alte Leben sozusagen integriert und man eine neue Version, hier heißt es so schön, eine Hybrid-Identität entwickelt. Ich finde es super spannend, eine Hybrid-Identität entwickelt. Und das kam bei mir so nach einem Jahr, muss ich sagen. Der erste Schritt dahingehend war, dass ich im April, also das war dann ungefähr 9 Monate, nachdem wir da waren, die Chance hatte, Freunde in Hongkong zu besuchen und mit meiner Tochter, das haben wir auch gemacht. Und das war einfach, das hat mich so entlastet. Das ist so dieses Umgedrehte, so dieses, wo wir in China waren, raus aus China, einmal durchatmen, damit wir wieder Kraft und Energie haben für China im ersten Jahr, war dieses raus aus Europa rein nach Asien, Hongkong, China, um da durchzuatmen. Das ist wie nach Hause kommen, man kennt sich aus, man fühlt sich total wohl. Also damals auch noch so dieses, ich habe mich unwohler gefühlt mit Deutschen und Westlern um mich rum, als wenn ich mit Asiaten um mich rum war. Das war so, wo ich dachte, da fühle ich mich einfach sauwohl, immer noch. Und das war dieses Durchatmen. Und als wir dann da waren, die Woche in Hongkong und dann auch noch Freunde getroffen haben, also das war wirklich, das war absolut Herzensfreude. Es war also fantastisch, also wirklich. Und das hat mir wieder so Kraft gegeben, zurückzukommen und hier wieder weiterzumachen. Hier zu sagen, ja, wir haben uns ja dafür entschieden, wir haben uns für den Ort entschieden, wir haben uns für diese Struktur entschieden und dann weiterzumachen. Und im Sommer hatte ich dann nochmal die Möglichkeit, wir sind dann nach Suzhou geflogen, also da, wo wir gewohnt haben. Wir waren dann auch noch in Shanghai gewesen. Wir haben die letzte Provinz besucht, weil wir ja alle Provinzen sehen wollten und eine hatte gefehlt, weil wir die zeitlich nicht geschafft haben. Wir haben Freunde getroffen. Also das war wie nach Hause kommen. Das war, ja, das war einfach ein Heimatbesuch und das wird wahrscheinlich für immer bleiben. So kurios das klingt, aber Heimat, werde ich auch nochmal eine extra Folge zu machen, ist für mich eben kein Ort, sondern es ist für mich ein Gefühl von, da kann ich sein, wie ich bin, da fühle ich mich mit meiner Identität sauwohl, da fühle ich mich angenommen und gesehen und das ist für mich eben die Zeit in China gewesen. Und als wir dann von China zurückgeflogen sind im Sommer, also wir waren dann, ich weiß gar nicht, 10 Tage, glaube ich, drüben gewesen. Ich war auch noch beim alten Haus gewesen, was dann natürlich zu einem Heulflash geführt hat, weil einfach nochmal alles hochgekommen ist, was ich das Jahr nicht wahrhaben wollte, das Vermissen und die Erinnerungen. Und als ich im Haus stand, dann war plötzlich so, kennst du das, wenn dann plötzlich alles eindrischt so auf einen, wenn plötzlich all die Erinnerungen da sind, die man da gemacht hat. Ich habe das Haus gesehen, wie es eingerichtet war. Ich habe unsere Halloween-Deko gesehen. Ich habe gesehen, wie ich da gemalt habe, wie wir da mit Freunden gewesen sind, wie ich da eben meinen Podcast aufgenommen habe. Das hat mich richtig überwältigt. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass ich eben viel auch in dem Jahr nicht fühlen wollte, weil ich gesagt habe, nee, bist du jetzt da, was will ich mich damit beschäftigen? Und gleichzeitig erkannt, dass man es eben nicht wegdrücken kann. Es kommt, die Gefühle kommen, das Heimweh kommt, die Trauer kommt, es ist dann irgendwann alles da. Also es ist dann irgendwann alles sichtbar. Und das hatte ich da und das war, wie gesagt, für mich so ein Full-Circle-Moment, wenn man das so sagt. Da hat sich das nach einem Jahr geschlossen, also das Kapitel geschlossen im Sinne von, dass ich das in Frieden da sein lassen konnte, weil ich eben auch gesehen habe, wie viel sich verändert hat, wie viele Menschen, die mir da ins Herz gewachsen sind, gar nicht mehr da wohnen, weil die auch alle weggezogen sind. Und als ich dann wieder da war, dann konnte so mein zweites, erstes Jahr starten, in dem ich mich jetzt befinde. Und das finde ich einfach toll, jetzt so zu sehen, dass ich eben aus diesen beiden Welten was Neues mache. So dieses, wie ich es gesagt habe, dieses Hybrid Identität zu entwickeln und Dinge eben zu integrieren, die mir da gut getan haben, aber auch eben aus dem Heimatland jetzt hier Dinge mitzunehmen und zu sagen, ich kann das mixen, ich muss mich nicht komplett neu erfinden, ich kann das einfach miteinander vermischen und zwar so, wie es mir meinem Leben gut tut und ich kann mein Leben mir hier so gestalten, dass es mir entspricht und ich muss sagen, für 2026 sind wir gut dabei, das Leben so zu gestalten, dass es eben uns entspricht und dass es uns widerspiegelt. Und das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß, einfach so zu sehen, was für Möglichkeiten da sind und dass man da mit einer gewissen Gelassenheit einfach auch an bestimmte Dinge rangeht und dann einfach sagt, ich mach das so, auch wenn das Umfeld sagt, ach, ihr fahrt aber ganz schön oft in Urlaub. Ja, tun wir, aber wir mögen das Reisen, deswegen machen wir das. Also ist nur ein so dieser Punkte. Und auch dieses Lebensmodell, wie wir hier als Familie leben, ist für einige eben ja schwer nachvollziehbar. Für uns ist es aber genau richtig so. Und da eben auch dann die Stärke draus zu ziehen, aus den Erfahrungen, die man gemacht hat, zu sagen, ja, es entsteht jetzt was Neues. Und ich finde, an beiden Modellen erkennt man, dass es eben wichtig ist, diese Phasen bewusst zu kennen und vielleicht auch bewusst zu durchlaufen. Man kann keine Phase überspringen, weil die holt einen irgendwann wieder ein. Es ist ein Modell, beides, sowohl wenn man ins Ausland geht, als auch wenn man zurückkommt. Für mich eine große, wahnsinnige Hilfestellung, weil ich auch so ein visueller Mensch bin, zu verstehen, wo befinde ich mich gerade und was passiert hier gerade. Und sich nicht in Frage zu stellen, weil man vielleicht auf Social Media sieht, dass das bei anderen super easy ist oder Probleme, das bezweifle ich sowieso immer. Weil es ist nicht schlimm, da auch mal ein bisschen Krise zu haben. Gar nicht schlimm, das ist dann einfach so, ne? Und man darf da einfach für sich selber seine eigenen Prozesse durchlaufen. Weil am Ende entsteht immer was super Spannendes und super Schönes. Und das ist ja der Grund auch, warum man so ins Ausland geht. Ich habe jetzt nochmal so zusammengefasst, was so typische Herausforderungen bei der Re-Entry, also beim Zurückkommen sein können. Also man kennt jetzt so diese Kurve, ne, über Honeymoon, über Kulturschock, über Wiedereingewöhnung und dann eben diese Stabilität, dass man sagt, man ist jetzt wieder da, wir haben uns eingelebt und man kann sowohl die alte als auch die neue Perspektive schätzen. Also eine große Herausforderung im Re-Entry definitiv die veränderte Identität. Also die Rückkehr macht was mit einem durch die Auslandserfahrung. Man hat sich einfach weiterentwickelt, man entwickelt mehr Gelassenheit, man hat eine mehr Toleranz, man hat plötzlich auch andere Werte. Werte sind ja auch nichts Statisches, die entwickeln sich ja auch. Und das kann eben dadurch schwierig werden, nicht für einen selber, weil man selber findet sich ja toll, aber es kann halt einfach in dem oft unveränderten Umfeld zu Schwierigkeiten wirken, weil die natürlich denken oder das Umfeld natürlich denkt oder hofft, man kommt wieder und es ist alles wie früher. Also man, auch wenn man miteinander in Kontakt steht und wenn man diese ganzen Mittel nutzt, um mit FaceTime wie auch immer in Kontakt zu bleiben, was ich super finde, was ja wirklich einfach ist, da Freundschaften und Beziehungen aufrechtzuerhalten, sind ja trotzdem nur ein Mini-Ausschnitt. Das ist vielleicht eine Stunde in der Woche oder eine Stunde im Monat. Und man kann sich natürlich gegenseitig erzählen, was man gesehen und erlebt hat. Und gleichzeitig ist es doch was anderes, wenn man mit der Person im selben Raum ist und einfach feststellt, oh krass, dahingehend hat sie sich voll verändert. Und wenn man dann plötzlich wieder da ist und man dieses, oh krass, dahingehend hat sie sich verändert, wahrnimmt, kann das natürlich zu Spannungen und zu Reibungen kommen, weil man selber sagt, ja, ich habe es aber erzählt, dass ich mich so verändert habe. Und das Gegenüber sagt, ja, aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen über diese Distanz. Und plötzlich ist da einfach eine Kluft oder eine Krise oder ja, Spannung einfach im Raum. Und sich deswegen aber nicht wieder zurückzuverändern, die alte Version, damit halt einfach alle zufrieden sind, sondern zu sagen, ja, aber ich bin jetzt so, wir müssen gucken, wie wir das miteinander gematcht kriegen, bedarf Zeit, ist eine Herausforderung, offene Kommunikation, ist super wichtig und ist, glaube ich, die größte Challenge, die man haben kann. Weil wenn man weg gewesen ist, kommt man verändert wieder und es ist dann für alle wie neues Kennenlernen einfach. Man muss die Person neu kennenlernen, muss offen und neugierig sein und man darf nicht erwarten, dass das wieder die Person ist, wie bevor sie gegangen ist. Andersrum natürlich genauso, wenn ich wiederkomme, passiert ja hier auch Veränderung. Vielleicht nicht so schnell und vielleicht nicht in der Intensität, aber die Erwartungshaltung habe ich vielleicht. Und dann bin ich vielleicht erschrocken, dass das nicht passiert ist. Oder aber es ist Entwicklung passiert, aber in eine ganz andere Richtung, weil ich eben auf der Entfernung in der kurzen Zeit, wo man Kontakt hatte, das so gar nicht mitgekriegt habe. Also es ist ja von beiden Seiten. Und ich glaube, das ist wirklich die größte Herausforderung, wenn man zurückkommt. Was eben auch eine große Herausforderung ist, und das merke ich selber, ist dieses, man sagt, no one wants to hear, also niemand möchte das hören, Syndrom. Das heißt, Familie und Freunde sind oft nur kurz an den Erlebnissen interessiert, die man mitbringt. Sie kehren auf jeden Fall schnell in den Alltag zurück. Das heißt, sie sind schon interessiert an dem, was du erlebt hast, aber für die sind dann so zwei, drei Gespräche und dann sind die halt fertig damit, weil sie dann auch sagen, jetzt habe ich alles gefragt. Man selber hat halt Unmengen zu erzählen, würde manche Geschichten vielleicht dreimal erzählen, hat vielleicht sogar noch Bilder, die man zeigen möchte. Aber bei dem anderen ist dann sozusagen diese Neugier ausgeschöpft. Man geht dann ganz schnell zu normalen Alltag so rüber. Und das kann sehr frustrierend sein. Und ich muss sagen, das war am Anfang auch sehr frustrierend zu akzeptieren, dass die Menschen um uns rum dieses große Interesse an dem, was wir gesehen und erlebt haben, einfach nicht da ist. Dass es nur punktuell ist, vielleicht aber auch schon erschöpft ist und dass man gar nicht so viel darüber reden kann, obwohl das so einen großen Einfluss auf mein Leben einfach hatte. Wir als Familie reden viel über China, also es ist bestimmt, jeden Tag gibt's immer eine Episode, zumal wir ja eben auch mit China in der Form immer verbunden sind, weil wir ja Bilder und Möbelstücke haben. Also es ist bei uns täglich präsent. Gleichzeitig möchte man natürlich nochmal viel mehr drüber reden und freut sich über jeden, der eine Frage stellt und muss trotzdem akzeptieren, dass für die anderen der Alltag einfach weitergeht. Man ist halt wieder da und dann Punkt. Es ist halt wieder da, so, ne? So, man ist halt wieder da. Und so schön das auf der einen Seite ist, so traurig, depressiv kann das einen machen? Also mich hat das wahnsinnig traurig gemacht, dass dieses Interesse einfach nur bedingt da gewesen ist und dass dann einfach nicht weiter nachgefragt wird. Und das so zu akzeptieren, das machen die ja auch nicht mit Absicht. Ich glaube, es ist einfach, weil, ja, ihr Leben ist damals einfach weitergegangen, als wir weggegangen sind. Deren Leben geht einfach weiter, dass wir wieder da sind. Für uns verändert sich ja einfach wahnsinnig viel, ne? Das ist, glaube ich, der große Unterschied, warum dann, ja, es ist Desinteresse, fehlende Neugier oder einfach auch so dieser Wunsch, nicht drüber zu reden, weil jetzt seid ihr ja wieder da und dann wird mir nur wieder bewusst, dass ihr lange nicht da wart. Das sind wahrscheinlich viele Gründe, die da reinspielen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, sich mit anderen Menschen zu kontaktieren und zu verbinden, die eben auch im Ausland gelebt haben. Also so mache ich das. Ich habe eben gute Freunde, die weltweit verstreut sind, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe und wo ich da eben den Austausch dann habe. Und ja, das tut mir dann einfach so gut da. Genau. Und was eben auch nochmal herausfordernd sein kann, ist eben dieser Rückwärtsheimweh, das Vermissen des Gastlandes, der dortigen Freunde des Lebensstils. Also das hatte ich ganz klar. Unser Leben, was wir da hatten, bis zum Schluss gefeiert. Also nicht, wir waren feiern, sondern ich habe unser Leben, was wir da hatten, gefeiert. Und ich habe unser Leben sehr vermisst. Also den Alltag, den wir da hatten, die festen Strukturen, die Gewohnheiten, die Freiheit. Also ich habe dieses Gefühl vermisst. Ich habe, ja, mein Rollerfahren vermisst. Das sind so Kleinigkeiten, die dann einfach so fehlen. Unsere Hausrunde, die wir mal gelaufen sind am Wochenende, den See. Und das einfach auch zuzulassen, Heimweh in das Gastland zu haben, dass man das haben darf. Also nur weil man da nicht geboren ist oder weil man da nicht aufgewachsen ist, heißt das nicht, dass man deswegen nicht Heimweh haben darf. Ich habe auch großes Heimweh nach Australien, obwohl wir da eben nur im Urlaub waren ganz oft. Das ist auch so ein Land, wo ich immer mit Heimweh zu tun habe, aber in schön. Es ist so, ich sage immer, es ist so dieser Liebeskummer in schön. So. Also so sollte es irgendwann werden. Am Anfang war auch das Heimweh nach China nicht Liebeskummer in schön, sondern dieser quälende Liebeskummer. Mittlerweile ist es dieser Liebeskummer in schön. Und das ist ja auch okay, weil es ja einfach auch eine Spiegelung dessen ist, dass wir eine gute Zeit hatten. Und das so anzunehmen, glaube ich, ist ein guter Weg, sozusagen. Es ist so und vielleicht bleibt es für immer, vielleicht auch nicht, aber im Moment ist es so. Also wertfrei auch wieder zu sagen, ich vermisse es einfach. Und ich vermisse es auch heute noch. Es ist einfach so. Genau. Und was auch eine große Herausforderung ist, ist die berufliche Frustration, die daherkommt, gerade für die Begleitpersonen. Der Alltag für die, die entsendet worden sind, ändert sich in der Form einfach nicht viel, weil sie ja wieder einen Job haben, ne, neues Umfeld, neue Kollegen, aber am Ende haben sie halt einfach wieder einen Job und gehen so ihrem Alltagsstrukturen nach. Wenn man Kinder hat, dann integriert man die Kindergartenschule, vielleicht auch dann Studium und Ausbildung. Das heißt auch da feste Strukturen, es ist so ein neuer Lebensabschnitt und ja, die sind dadurch ja auch gut abgelenkt von dem, was so drumherum passiert. Als Begleitperson ist es so, dass man sich vielleicht was aufgebaut hat in dem Land und dann plötzlich steht man da und entweder ist man so wie ich selbstständig und fängt bei Null an, muss ich erstmal wieder überlegen, was will ich jetzt, wie mache ich es jetzt, was will ich mitnehmen? Und diese Frustration darüber, dass man was im Ausland, also ich hatte ja Dinge implementiert, wir haben Kunst gemacht, ich habe Kunst-Workshops gegeben, ich habe Ausstellungen gegeben. Also wo man sagt, man hat sich da was aufgebaut und plötzlich ist man wieder bei Null. Also es kann wahnsinnig frustrierend sein, war es bei mir definitiv. Gleichzeitig ist es so, wenn man im Arbeitsverhältnis gestanden hat und das hat jetzt geruht und man darf wieder zurück in dieses ruhende Arbeitsverhältnis, kann das auch frustrieren, weil man sich vielleicht weiterentwickelt hat, weil man den Job anders sehen würde, anders ausüben würde, weil man plötzlich vielleicht auch andere Interessen hat und was ganz anderes machen will und jetzt aber gar nicht weiß was. Also dieser berufliche Kontext, da werde ich auch nochmal eine Folge zu machen extra, ist richtig, richtig groß für die Begleitperson, weil sie eben immer bestehende, funktionierende Abläufe hinter sich lassen und dann wieder bei Null anfangen. Und das kann mehr wie herausfordernd sein. Also wirklich, ja. Also gerade das ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung als Begleitperson, finde ich. Und dann natürlich der umgekehrte Kulturschock, der bis zu mehrere Wochen, Monaten andauern kann, dann eben auch zu Depressionen führen kann, weil man eben darum kämpft, wieder in das alte Umfeld reinzupassen, weil man das nicht versteht, weil man so sehr mit Vermissen beschäftigt ist. Und dieser umgekehrte Kulturschock, der kann Monate oder auch Jahre dauern. Also ich kenne unterschiedliche Geschichten und ich finde es so wichtig, sich das einfach nur einzugestehen und das ist nicht wertend gemeint, sondern einfach zu sagen, ich habe damit ein Thema, ich hole mir jemanden, ich brauche jemanden zum Quatschen, irgendwas läuft hier richtig falsch, weil diese Erfahrung im Ausland einfach so überwältigend sein kann, dass man anschließend in ein wahnsinniges Loch fallen kann. Und das ist etwas, was man, ja, was ich niemandem wünsche, und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast und habe ja meine Angebote, weil ich einfach glaube, dass wenn man da ja vorbereitet zum Beispiel ist, also das wäre jetzt so eine Idee, die ich als Bewältigungsstrategie jetzt mal mit auf den Weg geben möchte, wenn man sich zum Beispiel vorbereitet auf die Rückkehr, also vielleicht hat man gut Zeit, dann kann man das nicht umgehen, aber zumindest ist man vorbereitet auch, dass das passieren kann. Man kann sich schon mal im Vorfeld damit beschäftigen, welche Fallstricke sind denn da, die mich eben ja in das Loch fallen lassen können, und wie kann ich das mir aber vorbereiten, indem ich mir ein Umfeld baue, indem ich gucke, wo sind andere Experts, mit die zurück sind, mit denen ich mich austauschen kann, indem ich mir einen Coach an die Seite hole, wie auch immer. Sich auch das Erwartungsmanagement bewusst machen, ist auch so eine Empfehlung, die ich aussprechen kann. Das heißt, dass das neue Heimatland einfach auch fremd erscheinen kann, dass man nicht die Erwartungshaltung hat, es funktioniert jetzt alles sofort wieder, beziehungsweise man ist halt sofort wieder drin und akzeptiert, sondern dass das wirklich, weil man weg gewesen ist, dass das auch was Neues ist, und dann wieder diese offene Neugier für das Heimatland zu entwickeln, die Neugier zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal mit einem Abenteuer ran oder mit einem Forschergeist ran, weil das auch nochmal, wie gesagt, diese Erwartungshaltung, dass man da gleich so sich zurechtfindet, mindert. Das fand ich ganz gut, deswegen hatte ich ja schon mehrfach erzählt jetzt in der Folge, dass wir gleich in Aktivitäten gegangen sind und neue Erinnerungen geschaffen haben, weil ich eben gesagt habe, das neue alte Heimatland, ja, es ist halt jetzt neues Ausland, und das machen wir uns wieder zu eigen. Und nur weil wir vorher ganz lange hier gewohnt haben, heißt das nicht, dass wir jetzt wissen, wie es jetzt aktuell funktioniert. Es hat sich viel verändert. Wir waren über die Pandemie 4 Jahre nicht im Land gewesen. Ja, lasst uns das doch einfach als, ja, ein neues Abenteuerland sehen. Und das, glaube ich, hat uns die ersten Wochen gut getan und auch geholfen, so in der Anfangszeit. Netzwerken finde ich auch wahnsinnig wichtig in der Zeit, sowohl mit den alten wie mit den neuen Freunden. Also nicht nur die Freunde aus der Expertzeit nehmen, weil die sich auch alle weiterentwickeln, vielleicht auch umziehen. Wenn sie in dem Land bleiben, wo man gegangen ist, geht deren Alltag auch weiter. Einfach gucken, wo kann man vor Ort mit Leuten connecten, mit denen man sich dann einfach austauschen kann, wo man auch über die Zeit sprechen kann, wenn eben die anderen das gar nicht hören wollen, was man erlebt hat. Also Netzwerk kann man im Vorfeld auch gut vorbereiten und dann wirklich auch sagen, was ist mein neues Ich? Welche neuen Kompetenzen habe ich einfach entwickelt und wie kann ich die jetzt hier eben einbringen oder wie kann ich die jetzt eben für mich nutzen, um eben hier im Ankommenprozess ja, mit den Herausforderungen gut zu kommen. Es geht auch nicht dabei geht es nicht darum, schnell durch diesen Ankommenprozess zu kommen oder ohne Blessuren, sondern es geht einfach dabei, um einfach gut durch diese Zeit zu kommen. Zeit ist irrelevant und Herausforderungen kommen. Es ist wichtig anzuerkennen, dass es eben diese Kurven gibt, dass es ein Prozess ist und dass es einfach Zeit dauert. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und das hat unterschiedliche Gründe und das kann man nicht miteinander vergleichen, aber man kann sich darüber austauschen, man kann sich darüber Gedanken machen, man kann sich vorbereiten, man kann sich Hilfe holen. Und ich finde, das ist dann schon mal ein großer Schritt, um eben auch ja nicht in so ein Loch zu fallen und in der Rückkehr, ja, mit der Rückkehr gar nicht so zurückzukommen. Ich habe mich Anfang der Woche mit einer Freundin unterhalten, die auch lange im Ausland gelebt hat, und die hat dann so schön gesagt, Re-Entry is a bitch. Das ist so. Re-Entry is a bitch. Und es wird oft unterschätzt. Also das wird oft unterschätzt, dass die Rückkehr eine Bitch ist. Es wird klein geredet, es wird nicht so viel Aufmerksamkeit drauf gelegt, es wird nur geguckt, wie ist es, wenn man ins Ausland geht. Dafür haben auch alle Verständnis, das verstehen alle. Da ist, ja, da sind alle dafür, dass man sich Zeit nimmt und Hilfe holt. Aber wenn man zurückkommt, dann sagen alle, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was dein Problem ist, weil du kennst es doch. Aber genau dieses Zurückgehen ist eine Herausforderung. Und es ist von der ganzen Entsendung der schwierigste Teil. Und deswegen, ja, gibt es diese Modelle, an denen man sich langhangeln kann, und die Ideen, die ich jetzt mit dir geteilt habe, weil ich finde, offen drüber reden und sich vorbereiten und Strategien entwickeln, super hilfreich. dass man am Ende auch wirklich dann ankommt in diesem neuen Heimatland. Und was das ist, das Ankommen, wie ich das definiere, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Für jetzt soll es das gewesen sein. Ich danke dir für deine Zeit und für dein Ohr und dass du hier zugehört und eingeschalten hast. Und wenn du dich in einer Situation mit Übergängen befindest, wenn du dich in der Rückkehr befindest oder in dem Moment des Aufbruchs, ich biete Begleitprogramme dazu an, da einfach in die Shownotes gucken, da steht die Internetseite und dann einfach draufklicken und mich kontaktieren oder erstmal informieren und mich dann kontaktieren. Hab das einfach im Hinterkopf, du bist nicht allein, keiner muss allein durch seine Prozesse und das dazwischen ist eben die Blaupause, in der ganz viel passiert. In diesem Sinne danke ich einfach für deine Zeit und dein Ohr und verabschiede mich jetzt bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen im Podcast auf einen Kaffee mit Jana, Ausland, Rückkehr und dazwischen. Bis denn dann! Dass du auch heute wieder mit dabei warst und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und anderen weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal. Sonnige Grüße von mir.